Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Österreich hat bekanntlich den Song Contest gewonnen, vor allem dank der Fachjury. Was das jetzt bedeutet und was mit jenen Stimmen los ist, die sagen, naja, ob man sich das in Zeiten des Sparens leisten kann, was die Politik darauf antwortet und was die Herren unseres Montagsduells dazu sagen, das werden wir gleich sehen in unserem Montagsduell, wie immer mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied und Fan Abend. Von Kulturminister Andreas Babler, hallo, und andererseits Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und einst unter Schwarz-Blau FPÖ-Kommunikation. Chef. Hallo.
Hallo.
Fangen wir an mit dem Song Contest Gewinn. Damit haben eigentlich die Buchmacher offenbar nicht gerechnet. Es war auch ein relativ quasi divergierendes Bild zwischen Fachjury und Publikumsvoting, betraf mehrere Länder. Jetzt hat Österreich gewonnen nach Conchita Wurst. Das dritte Mal eigentlich, Udo Jürgens war der erste, der es gewonnen hat. Und ich habe via Rom, da war der Bundeskanzler und die Außenministerin beide gefragt, wie sie damit umgehen, dass die Stimmung auf den Social Media sofort war, naja, können wir uns das leisten und das kostet zu viel. Und da hat der Christian Stocker geantwortet, auch die Beate Meinreisinger, das können wir uns natürlich leisten, wir sind eines der reichsten Länder der Welt und man soll endlich einmal was Positives sehen. Siehst du das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, die Frage war jetzt so gestellt, dass ich eigentlich nichts sagen muss.
Doch, du kannst sagen, weißt du, nein, ich finde in Zeiten des Sparpakets...
Also ja, wenn ich dieser Meinung wäre. Ja,
ich bin es nicht, gibt ja viele, die das sagen.
Bin ich überhaupt nicht. Ja. Ich finde es bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen eine Symptomatik, auch ein bisschen für fast sowas wie österreichische Nationalkultur. Man könnte das jetzt auch quasi karikaturhaft überzeichnen. Österreich gewinnt mal was und jedes andere Land der Welt würde sich in der Breite freuen, was, glaube ich, natürlich auch in Österreich der Fall ist, wenn wir jetzt auch nicht sagen, so tun, aber in einem bestimmten Netzwerk der Nörglerei, und das sind nun mal soziale Netzwerke, kommt dann gleich die Stimmung, ja, Österreich, jetzt haben wir das gewonnen, wie schrecklich, um Gottes Willen, jetzt müssen wir das ausrechnen, da kommen so viele Touristen, die Stadt wird voll und außerdem sozusagen kostet es zu. Ja? Also ich glaube, das ist natürlich schon ein bisschen etwas, wo ich mir denke, bitte, und ich bin jetzt kein großer Fan jetzt vom Eurovision Song Contest, weder von der Art und Weise, also von dem Typus des modernen Schlagers, der dort gesungen wird, und auch nicht von der Inszenierung. Ich schaue mir das nicht mehr an, weil es interessiert mich weder negativ noch positiv, ich habe eine neutrale Haltung dazu, ja? Was ja meistens nur dazu führt, dass man nicht hinschaut. Ja? Aber ich glaube, da soll man sich doch mal freuen, ja? Und auch freuen. Erstens mal mit dem Johannes Bitsch hat ja auch ein sehr sympathischer junger Mann gewonnen. Ja?
JJ genannt,
ja.
Damit die Leute eine Ahnung haben.
Künstlerisch auch interessant, jetzt im Hinblick ein bisschen jenseits des üblichen Mainstreams innerhalb des Eurovisions. Okay, aber da soll man sich doch freuen. Und das werden wir schon schaffen. Und dann gibt es eine große Party in Wien. Ja? Diese Grundhaltung finde ich dann doch bemerkenswert.
Wie siehst du das? Weil auch die Beate Meindl-Reisinger hat gesagt, natürlich kostet das Geld und natürlich muss man da das Budget bereitstellen, aber es hat natürlich auch einen Werbewert für Österreich, für die Stadt Wien, wo es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgetragen werden wird, der Song Contest. Wie siehst du das? Gehörst du zu jenen, die das so sehen oder die eher sagen, wir sparen ein bisschen zu viel?
Teils. Also ich bin ja im Gegensatz zum Robert wirklich ein Song Contest-Fan und ich habe, glaube ich, die letzten 30 Jahre keinen einzigen verpasst und wir machen immer zu Hause dann Song Contest-Party in Runde und schauen uns das an und ich habe mich auch gefreut über den Sieg, dass das natürlich von der musikalischen Qualität der Songs ist. Ich würde es mir privat an, also ich würde mir die Song Contest Compilation nicht fürs Auto kaufen, also ich sage es mal so. Aber ich finde die Inszenierung witzig, ich finde, es ist teilweise schräg und man muss nicht immer alles furchtbar sehen und es ist irgendwie gefreut, dass wir gewonnen haben. Ich habe auch dem ORF-Chef geschickt, ob da schon Blut und Wasser schwitzt, weil das ist ja veranstalten ja nicht die Staaten, was kaum jemand weiß, sondern es veranstalten die Sendeanstalten. So, also es kostet eigentlich nicht den Staat was, sondern es kostet ja, die Sendeanstalt was. Und das ist etwas, da muss man halt auch schauen, diese 30 Millionen, die kolportiert werden, also ich würde da eher 50 Millionen tippen. Und die Frage ist natürlich, aber der ORF ist ja jetzt, hat jetzt 35 Millionen zusätzlich bekommen letzte Woche, wie wir gehört haben, seitens der Regierung an Beiträgen zugestanden. Und da ist eigentlich der Song Contest jetzt schön eingepreist. Die Frage ist, was man halt zusammenkriegt, wo man's macht, wie sind die Sicherheitsbedenken. Ich würde damit zuerst einmal sagen, bevor man auch die Entscheidung trifft, wo es ist, machen wir mal ein Sicherheitskonzept. Also in Wien hast du sicher ein Problem, wenn man in Basel schon gesehen hat, mit den islamistischen Terroristen und Demonstranten, die dort sind, diese Bedrohung, ist in Wien natürlich eine sehr hohe Moslemdichte. Das
na gut, in Villach werden wir es eher nicht machen.
Naja, aber zum Beispiel Wels ist die neue Halle. Es ist lustig, dass sogar der freiheitliche Bürgermeister angeboten hat, dass es dort veranstaltet wird. Oder das Innsbruck.
Nicht einmal die Hotels.
Doch, also beispielsweise Innsbruck hat 2015 schon, Tirol hätte die Hotels etc. Ich sage nur, man muss nicht immer alles in Wien, auch aus Sicherheitsgründen. Und die Anstalten sollen das veranstalten. Ich bin gefreut, das ist es jetzt überhaupt nicht meine Musik, aber man muss ja nicht alles immer verpolitisieren, man muss nicht alles immer schrecklich finden, man kann sich einmal freimachen. Ronald hat natürlich, ich bin lieber eher Team Merci Cherie von Udo Jürgens mit einem unpolitischen Song Contest und das ist teilweise schon etwas sehr, mir zu persönlich, dieser Schlagerwettbewerb ist mir zu stark politisiert, wenn man auch das Pfeifkonzert, das weggeschnitten worden ist während der Übertragung gegenüber der israelischen Teilnehmerin beachtet, mir ist das zu viel politisch und man sollte wieder den Song Contest als das betrachten, was er gedacht ist, als friedlich Wettstreit von Ländern, die mit Kuriositäten, mit Absurditäten, mit einer grottenschlechten Qualität von Liedern, dass das Ganze eigentlich wieder lustig und unterhaltsam macht.
Warum da eine grottenschlechte Qualität das als Voraussetzung
naja, aber das ist schon, also das ist ja okay. Viel durch die Semifinale, ist ja viel an wirklich ganz, ganz Schrecklichen okay. Weggefallen. Also im Finale waren ja ein paar ganz lustige Lieder. Also ich war mir zum Beispiel, Estland hat mir sehr gut gefallen mit dem Espresso Macchiato, finde ich sehr lustig. Und auch Schweden habe ich sehr witzig gefunden, Israel war fad, Österreich war von der Stimme her und vom Lied, glaube ich, außergewöhnlich. Hit wird es Vulkaner werden, internationaler, aber es war was anderes. Und man muss nicht immer alles schrecklich finden.
Ist der Song Contest zu politisch? Weil man merkt tatsächlich, dass Fachjurien und Publikumsvoting gehen schon seit Jahren etwas auseinander.
Naja, das ist an manchen Stellen sind solche Wettbewerbe immer politisiert. Also wenn jetzt Russland die Ukraine überfällt, es kann es nicht ausschließen, dass da Emotionen aufkommen und natürlich auch angesichts des Geschehens im Nahen Osten kannst du es nicht ausschließen und genauso hast du es nicht ausschließen können in den 90er Jahren mit den Jugoslawienkriegen. Das ist nun mal so. Ansonsten, wenn nicht solche hochemotionalisierten Themen da sind, würde ich jetzt nicht sagen, dass er besonders emotional politisiert politisch. Ist. Es ist so politisiert wie bald war es irgendwie Fußballmatches können auch politisiert sein, je nachdem, wer gegen wem spielt, je nachdem, soziale Zusammensetzung du in den Fanbases hast, du hast beim Club, jedenfalls beim Clubfußball, hast du Clubs, die sind eher links, dann hast du Clubs, die haben ja Fans, die sind rechts, da hast du eine gewisse Politisierung. Das ist so, aber das ist innerhalb des Rahmens, den es immer schon gegeben hat.
Mhm. Nein, also das glaube ich schon, also schon geändert hat es mittlerweile. Ich sage ja nichts, mich stört das ja gar nicht, dass das eine queere Veranstaltung mittlerweile auch einfach eingenommen worden ist. Das ist auszuhalten. Aber es ist schon, also wenn man sich zum Beispiel das Lied vom Vorjahressieger anhört und diese Inszenierung in den Strapsen, da habe auch ich gedacht, so das mit diesem Rumgeschreie und diesem, wo man echt denkt, lieber Mann, du hast glaube ich echt schon schwere psychische Probleme. Man stellt sich nur vor, wie der Frau das machen. Dann würden alle sagen, das ist sexistisch. Bei Männern ist es dann, es ist irgendwie komisch geworden. Also für mich ist es mittlerweile in eine falsche Richtung tendiert. Man soll das Ganze wieder ein bisschen runter von der Überbotschaft. Also muss jetzt nicht immer die große Botschaft sein, es soll einfach Spaß machen.
Ja, macht's ja. Ich meine, sozusagen, erstens mal gibt's nie etwas, was allen Spaß macht. Ich glaube, so etwas wie der Song Contest kehrt eh noch dazu, weil für all jeden etwas da ist. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung. Und das ist auch wir sollen ja nicht vergessen, wir loben immer die Heterogenität unserer Gesellschaft und
das die tun nicht alle.
Aber auch die Vielfalt an Lebensentwürfen, in der drinnen ist. Und gleichzeitig haben wir ja dann immer den Anspruch, bestimmte Kulturveranstaltungen müssen für alle da sein. Ich bin ja dafür, dass man sich anstrengt, den Outreach so zu machen, dass man viele hinzubringt, die normalerweise nicht das schon am Radar haben. Gleichzeitig ist es natürlich so, in einer heterogenen Gesellschaft heißt Heterogenität auch, das eine ist für die und das andere ist für die. Und du wirst immer eine Art von Mehrheitlichkeit in dem jeweiligen Dings haben und Mehrheitlichkeit am anderen. Das ist halt so und das ist auch nicht so tragisch.
Also grundsätzlich, glaube ich, ist eben die Gründe, weshalb der Heimo es kritisiert, ist eben, die Vielfalt ist nicht
das, was alle... Ja, aber ich kritisiere auch nicht, dass Festzählveranstaltungen es ein bestimmtes Milieu ist, das hingeht. Ja,
gut, das ist aber nicht auf breites Publikum
angewiesen. Ja, es kann auch breit sein. Oder beispielsweise, gut. Wie hieß das früher im Fernsehen?
Vielfach auf Fasching.
Auch, ja, könnte man auch sagen. Und die Volksmusiksendungen... ziehen ja auch ein bestimmtes Milieu an. Ja? Sage ich ja auch nicht, die müssen das so machen, dass alle toll finden. Ja? Heterogenität und Vielfalt heißt auch, es gibt Angebote für die und Angebote für die.
Ja, man kann es ja kritisieren, das hat ja mit dem ganzen, man kann ja Musikantenstadl genauso sagen, das ist schrecklich, also von dem her, das ist Meinungsfreiheit, dass manche Leute dann sagen, Freakshow, das kann man durchaus auch argumentieren und dass alle dafür zahlen müssen und das in Sparzeiten ist auch. Und das
aber was bedeutet jetzt dieser Sieg beim Song Contest für Österreich?
Gar nichts. Völlig wurscht, so wie der Sieg von Conchita Wurst, de facto wurscht war, aber auch für seine, oder ihre, wie auch den,
kann es ein Land, das offenbar die letzten Jahre doch überdurchschnittlich gelitten hat, bei denselben Krisen, die es im restlichen Europa gegeben hat, trotzdem jetzt eine Art Aufbruchsstimmung deswegen geben?
Nein. Nein, völlig, das ist völlig egal. Also es ist etwas, was die Leute polarisiert, glaube ich, mittlerweile massiv. Und
sogar der Sieg polarisiert.
Ich glaube, der Sieg polarisiert weniger. Beim Gewinnen sind alle immer dabei in Österreich. Das ist eine gute Eigenart. Aber ich glaube, es ist in jedem Land so. Aber natürlich, wenn du Sparpaketen machst, der ORF kriegt 35 Millionen, weil die Zeitungen kriegen 30 Millionen für irgendwelche jetzt kostenlos Abos von der Regierung und gleichzeitig sagen, das wären harte Zeiten und wir müssen sparen überall. Dass dann Leute sagen, warum spart ihr jetzt da nicht und für das ist genug Geld, aber bei den Pensionen kürzt ihr. Da kann man sich ja zu Recht aufregen. Das ist ja verständlich.
Also wird das irgendwas auslösen in der Psyche des Landes, im Wohlbefinden der Bevölkerung? Oder siehst du es wie der Heimo?
Ich sehe es nicht ganz so wie der Heimo, aber er hat natürlich einen Punkt. Das ist jetzt nicht die große Sache, die jetzt die Stimmung im Land schlagartig dramatisch verändern wird. Ja? Aber es ist sicherlich etwas, was das Potenzial hat, dass man sich mal freut, dass man ein bisschen aus diesem Negativismus auch, der eben diesen Land schon Besitz genommen hat und ja auch eben sich daran äußert in diesen absurden Reaktionen, dass man sich erstmal gar nicht freut, sondern gleich mal übers Geld redet, dass man aus dem herauskommt. Und wenn dann hier eine große Party ist und es kommen, sei es nach Wien, sei es nach Vorarlberg, meinetwegen auch nach Wels, ja, zigtausende, vielleicht hunderttausende Zuseher und Touristen und Leute, die irgendwie auch das Feeling rundherum super finden wollen, dann wird sich das auch erstens mal in der Stimmung übersetzen und abgesehen davon hat das ja auch dann auch ökonomische Auswirkungen, weil diese Gelder, die man investiert, die kommen ja zu einem erheblichen Teil dann wieder zurück durch Einnahmen für die Hotels, durch Werbewirkung, Tourismus, der vielleicht langfristig junge Leute das erste Mal nach Wien oder nach in Salz kommen gut, die sagen, ja, was anderes kommen, finden das schön und kommen dann wieder. Also das sind ja auch alles Dinge, die sozusagen, die sind ja nicht vollständig, die Kosten, die man jetzt auf der einen Seite aufmacht, denen steht ja auch etwas gegenüber.
Ich darf auch nicht allzu viel schimpfen, weil ich wäre sicher nächstes Jahr, wenn ich irgendwie Karten kriege, in der Stadthalle drin sein, war 2015 auch wenn wir im Publikum halt jetzt hauen werden dafür, aber ich stehe dazu. Also das ist etwas, also ich war auch, also man muss auch, es war 2015 auch eine Riesenparty in Wien und es war lustig und es ist halt ein Karneval, ne? Halt ein queerer Karneval und immer mehr, aber es ist trotzdem, solange es friedlich ist und keiner dem anderen irgendwas aufzwingen will, mein Gott, lassen wir die Leute doch feiern, wir haben schlimmere Probleme bei uns.
Ich glaube auch, es kann nicht schaden, wenn man manchmal Spaß hat und sich darüber freut. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über eine andere Riesenfeierlichkeit weiter, nämlich jene der päpstlichen Inauguration und warum es jetzt ganz viele Politiker gibt, die jetzt Hoffnungen in den US-amerikanischen Papst legen, was Frieden in Europa angeht. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell zwischen Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, und Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und Strategieberater. Und wie uns erzählt hat, auch ein Fan des Song Contests. Aber das ist ja auch schön, weil es muss nicht alles immer politisch sein. Etwas, das politischer war, als manche geglaubt haben, war eigentlich das Setting und das Rundherum der Inaugurationsfeier, also der Einweihungsfeier des neuen Papstes Leo XIV. Ich war dort, so wie Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meindl-Reisinger. Von euch war der Nationalratspräsident Rosenkranz im Vatican City dabei, und der Papst hat dort doch ein paar politische Botschaften von sich gegeben, durchaus starke politische Botschaften, also abgesehen von Einheit und dass es noch zu viel Hass geben würde und zu viel Zwietracht und zu viel Krieg, hat er zum Beispiel gesagt, man bräuchte einen langanhaltenden und einen gerechten Frieden in der Ukraine. Er hat auch einige Zeichen gesetzt. Er hat gestern Selenskyj empfangen zu einer Audienz, also den ukrainischen Präsidenten, und heute den US-Vizepräsidenten J.D. Vance. Gehörst du zu denen, die wie zum Beispiel, er lacht schon, wie zum Beispiel die Außenministerin, die mir gesagt hat, sie könnte sich vorstellen, dass das der richtige Papst zu dem richtigen Zeitpunkt ist und der vielleicht helfen kann, Friede zu bewirken? Oder denkst du dir, na?
Ich bin ja nicht einmal katholisch. Also ich weiß es nicht. Es wird versucht, glaube ich, der Papst hat guten Start gehabt, soweit ich das als nicht Katholik beurteilen kann, wird versucht, von allen Seiten zu vereinnahmen. Jeder pickt sich die Sätze raus, die ihm passen, und sagen, klar, das ist ein rechter Papst, ein linker Papst oder sonst irgendwas. Bis jetzt hat er, glaube ich, ganz guten Auftritt gemacht, also macht keinen schlechten Eindruck. Die Friedensappelle und Initiativen klingen durchaus vernünftig. Was soll aber ein Papst da sonst machen? Zum Deus lo vult, zum Kreuzzug aufrufen, das ist schwierig, ne? Bei zwei christlichen Ländern. Aber bis jetzt, man soll ihm eine Chance geben. Also das bis jetzt macht er das sehr sympathisch, finde ich. Er macht einen guten Eindruck, macht einen vernünftigen Eindruck. Er ist ja auch Staatsoberhaupt, das darf man nicht vergessen. Ja, der Vatikan ist ja auch ein Staat. Er ist ja, ich glaube, eine absolutistische Theokratie. Also das ist einzigartig.
Ist auch ein einzigartiger Staat, ja, natürlich.
Also von dem Ganzen her. Und natürlich ist gut, wenn es eine weitere aktive Stimme für Frieden gibt, weil es kann gar nicht genug Stimmen für Frieden geben, weil jede Sekunde Krieg ist eine Sekunde zu viel.
Jetzt sage ich dazu, das ist jetzt mitgeschwungen, natürlich ist es normal, was soll denn ein Papst anderes machen, als für Frieden aufzurufen, aber trotzdem glaubst du, dass es diese in der Geschichte des Vatikans meistens nicht sehr geglückten diplomatischen Versuche zur Friedensstiftung jetzt wirklich in der Hand eines US-Amerikaners vielleicht effizienter ablaufen könnten?
Nein, das glaube ich nicht. Also ehrlich gesagt, in solchen Bereichen, in solchen Thematiken hat ein Papst nur in seltensten Fällen einen politischen Einfluss. Ja. Erinnern wir uns politische Päpste, die auch tatsächlich politisch was bewirkt haben, da würde uns wirklich als letztes einfallen Johannes Paul II. Als polnischer Papst unter den Bedingungen des Jaruzelski-Regimes, und das war ja eine Marionette des Brezhnev-Regimes. Da kann man sagen, dass der Papst einen bestimmten...
Das war der polnische Papst.
Genau, habe ich ja gesagt, aber sozusagen wiederholt. Ja. Nochmal unterstreichen. Da hat dieser Papst hat einen Einfluss gehabt auf die Entwicklungen in Mittelosteuropa und den Weg hin zu Glasnost und dann diesen sanften Revolutionen, wenn wir es nennen mögen. Ansonsten, wenn man sich anschaut, wo hat ein Papst aufgrund bloß seiner Stimme, ohne eine Rolle in dieser Region auch biografisch zu spielen, Einfluss gehabt, heute sie sehr in Grenzen. Ja? Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn man die Metapher oder das Beispiel von Jaruzelski und Johannes Paul II. Haben, ob der jetzige Papst Leo XIV. Ein Johannes Paul II. Für Trump sein kann. in gewisser Weise, natürlich nicht so wie, wie Wojtyla seinerzeit, aber er kann schon nerven, sagen wir mal so, die US-Administration als amerikanischer Papst. Jetzt wissen wir natürlich, die Situation ist ein bisschen anders, also da ja auch die USA kein vornehmlich katholisches Land sind. Auf der anderen Seite
gar
hast du
nicht.
Natürlich,
naja,
gar nicht, kannst du es auch nicht sagen, weil
Katholiken sind eine Minderheit.
Sie sind eine ganz kleine Minderheit,
ja,
aber es gibt sie,
gemein,
aber sie existieren. Sie existieren. Ja. Und der Vizepräsident J.D. Vance ist ja zum Katholizismus konvertiert und ist quasi dann gleich zum radikal-fundamentalistischen.
Neigen dazu,
ja, er ist natürlich ein Konvertit in vieler Hinsicht. Er ist ja auch vom Trump-Kritiker zum Trump-Fan geworden. Und da kann das einen Einfluss haben, irgendwo, zur also Untergrabung oder Relativierung deren Position. Witzig würde ich jetzt natürlich noch hinzufügen, G.D. Vance hat ja schon einmal einen Papst besucht, einen Tag später ist er gestorben. Hoffentlich geht es heute gut aus.
Das ist schon hart. Was sagt man auf sowas? Also grundsätzlich muss
darauf sagt man jetzt kurz,
grundsätzlich muss man
natürlich schon todkrank.
Ja, natürlich.
Aber grundsätzlich muss man mal sagen,
heute, dass vielleicht Herr Wenz Pech bringt.
Das ist schon. Also das muss man, glaube ich, nicht. Das Niveau brauchen wir jetzt nicht. Wenz ist natürlich spannend, weil Wenz natürlich die Chance hat, als erster Republikaner katholisch Präsident zu werden. Das ist natürlich, das wäre Premiere. Es war ja bei Kennedy, war der erste katholische Demokrat. Und die Katholiken sind zwar relativ klein, aber haben extrem viel, sind überproportional bei den Milliardären, bei der Oberschicht, bei den alten Reich, also Reichtümern, also wie die Kennedys. Also das ist eine spannende Geschichte, wo der Papst natürlich, wie gesagt, hat alle versuchen einzuvernehmen. Er hat einmal Trump kritisiert, hat Trump gelobt, also eigentlich hat er ziemlich neutrale Positionen gehabt. Ich würde ihm einmal eine Chance geben. Man soll ihn einmal arbeiten lassen. Bis jetzt, wie gesagt, finde ich es recht gut. Jede Stimme, die hilft, den Krieg in der Ukraine zu beenden, ist eine gute Stimme. Vielleicht gibt es da Hintergrundgeschichten der Vatikan ist ja berühmt de facto für seine Hintergrunddiplomatie in vielen Dingen und hat viel Einfluss, also darf nicht unterschätzt werden. Es ist einfach, man soll ihm eine Chance geben und alles, was die Friedensgespräche stärkt, ist nur zu begrüßen. Da kann ich mich nur ständig wiederholen. Und den Rest wird man einfach sehen, was das für Papst wird, weil er wird wahrscheinlich, wenn er ein relativ langes Pontifikat werden, also er kann diese Kirche schon
prägen. Er ist 69 Jahre alt.
Also er kann diese Kirche schon sehr lang prägen. Allein durch die Kardinalsbestellungen, die der Papst ja macht, kann man eher linke Kirche oder konservative Kirche machen. In Österreich werden wir ja auch sehen, weil die Nachfolge von Kardinal Schönborn hängt ja auch am Papst. Hängt offen, weil der Papst wird das stellen. Also das sind natürlich auch Weichenstellungen, die nicht so unwichtig sind, auch für die einzelnen Länder. Man soll den Einfluss der Kirche obwohl wir in Wien 40% Islam in der Volksschule haben, nur mal 17% katholisch.
Trotzdem. Das muss bei jedem Thema,
ja, aber es ist
beim Eurovision-Song-Contest,
ja,
müssen die Ausländer eine, beim Papst.
Wieso? Aber das ist ja
Obsession.
Die Dominanz der Kirche, die sie früher gehabt hatte, gerade im Ständestaat oder nach dem Krieg, die ist ja nicht mehr so da, auf das wollte ich hinaus. Die ist ja mittlerweile stark gebrochen worden, aber man soll sie trotzdem nicht unterschätzen trotz traditionelles Bindeglied in der Gesellschaft, nicht mehr und nicht weniger.
Ja. Man geht aber davon aus, aber in Wirklichkeit weiß das natürlich niemand. Das ist ein neuer Papst, das ist auch er ist vielen nicht so bekannt, auch wenn er relativ lang im vatikanischen quasi Milieu zugegen war und offenbar alle sehr gut kennt und damit auch alle Machenschaften oder Nichtmachenschaften gut beurteilen kann. Man geht aber davon aus, dass ein bisschen weniger, ich weiß nicht, der Heimer wird es jetzt links bezeichnen, links sein wird als sein Vorgänger, der südamerikanische Papst, der Franziskus, der da quasi wieder ganz andere Signale gesetzt hat. Gleichzeitig hat ein Vatikaner Insider gemeint, jemand, der in den 70er Jahren nach Peru gegangen sei, müsse ja ein Kommunist gewesen sein. Gleichzeitig muss man dazu sagen, mittlerweile schreiben wir das Jahr 2025 und soweit ich das mitgekriegt habe, hat Prevost, also der neue amerikanische Papst, einen Personal Trainer, einen Privatsekretär, mit dem er unheimlich viel Tennis spielen geht. Also es klingt alles nicht sehr kommunistisch, was erwarten.
Ja, naja, Tennis ist jetzt auch...
Okay, Personal Trainer und
Co. Ja, okay.
Ja, die roten Bonzen haben sich immer gut gehen lassen. Ne? Es war auch in Berlin, in der DDR-Siedlung, als Tennisplätze gegeben.
Also. Die roten, also sozusagen, ja, der Papst ist rot angezogen, aber deswegen ist er nicht automatisch ein Kommunist. Aber ich sozusagen die Zeit, wo Tennis der Elitensport war, halt, das ist ein Breitensport. Also, aber das ist ja. Oder personell Trainer. Okay, gut.
Aber egal, ja, es soll jeder tun, was er. Ich wollte nur damit sagen, nur weil jemand in den 70er Jahren wohin gegangen ist, heißt das nicht, dass er. In der Tendenz geht man auch aufgrund der Wahl seines Privatsekretärs davon aus, dass er etwas konservativer sein könnte als Bergoglio. Zumindest.
Ja, Bergoglio war natürlich auch eine ambivalente Figur, ohne Zweifel, aber ja, also vielschichtig. Ja. Aber natürlich war er näher an dieser Tradition der Theologie der Befreiung, als es der jetzige Papst ist. Ja. Das sicherlich. Aber das, was du angeschnitten hast schon mit Peru, würde ich jetzt gar nicht auf der Links-Rechts-Achse, das ist gar nicht das Entscheidende, aber er war ein peruanischer Bischof oder Kardinal und hat sogar, das wissen ja die meisten nicht, die peruanische Staatsbürgerschaft, er hat die peruanische und die US-Staatsbürgerschaft und ich glaube, wenn ich da richtig informiert habe, war er bei einer der ersten Stellungnahmen, wo der Papst auch üblicherweise in seiner Heimatsprache oder Muttersprache spricht, hat er peruanisch, also Spanisch gesprochen. Ja? Mhm. Was ja auch ein Zeichen ist und übrigens hat er es offensichtlich, kenne ich nicht aus, ja, aber also bin jetzt kein Spanier, sprich nicht so Spanisch, aber hat das völlig akzentfrei gesprochen.
Das heißt doch erstaunlich gut Italienisch.
Das heißt, er hat sozusagen eine peruanische Identität auch. Und damit eine südamerikanische Identität, genauso wie eine nordamerikanische, US-amerikanische hat. Und das hat vielleicht eine politische Dimension jenseits der Links-Rechts-Achse, nämlich der Einheit dieses Kontinents. Da gibt es ja auch Spannungen, ja, die jetzt nicht unbedingt mit Links und Rechts zu tun haben. Und insofern könnte ja hier eine versöhnende, verbindende, brückenbauende Rolle spielen. Und das hat eine politische Dimension, aber nicht für uns. Ja? Es ist eine inneramerikanische Sache und das kann ich mir gut vorstellen.
Ich glaube, da hat die Kirche und die Kardinäle eher machtpolitisch gedacht, weil natürlich Amerikaner, der Peru, die südamerikanische Komponente hat, Südamerika, die letzte wirklich große Machtbastion der katholischen Kirche neben Afrika, das Einzige, was expandiert, plus natürlich durch die massive Zunahme der mexikanischstämmigen Bevölkerung in den USA, auch ein Hoffnungsmarkt für die katholische Kirche.
Spielt Europa keine Rolle mehr?
Ich glaube, Europa ist. Die katholische Kirche hat in vielen Dingen, glaube ich, Europa mittlerweile schon aufgegeben. Also in Europa ja immer unbedeutender wird. Also das wie außer im Osten noch, aber da ist ja viel die Orthodoxie. Aber ansonsten in Deutschland, Österreich.
Sinken ja auch die.
Sinkt das ja massivst.
Gibt viele Kirchenaustritte.
Und diese Kirchen dort sind ja auch massive Kirchenaustritte. Auch sehr viele Leute, gerade die Konservativen, sind ja mit den Linien der Kirchen. Ich bin ja geborener, also getaufter Protestant, extrem unzufrieden. Und ich bin auch deswegen ausgetreten, weil mir dieser linksgrünen Kurs der evangelischen Kirche überhaupt nicht passt.
Aber du hältst die katholische Kirche auch für linksgrün?
Nein, aber es gibt natürlich viel, also ganz einen Unterschied zwischen einer afrikanischen Kirche oder einer südamerikanischen katholischen Kirche und den europäischen Bischöfen. Das ist einfach so. Die zweite, dritte Reihe, die ist einfach ganz anders geprägt als dort. Viel weniger konservativ, viel, viel weniger strikter. Und das ist natürlich etwas, wo die Kirche meiner Meinung nach versucht hat, auch ein Zeichen zu setzen und in Hoffnungsmärkte zu investieren, als Unternehmen, das auch noch 2000 Jahren weiter bestehen will.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann machen wir einen dritten, letzten Teil, wo wir darüber reden, was eigentlich mit der Regierung, aber auch mit der Opposition los ist. Weil irgendwie hat man den Eindruck, es gibt zwar ein Doppelbudget und es gibt zwar ziemlich viel wechselseitige Kritik, aber auch ein vorzeitiges Sommerloch, obwohl die Temperaturen draußen gar nicht nach Sommer wirken. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell, wie immer mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied und Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und damit Hallo an beide zurück. Und wir kommen jetzt zu den Niederungen der heimischen Politik, nachdem wir ein bisschen Song Contest, dann Papst, dann Sonstiges. Ja, die Bundesregierung hat ein Doppelbudget, hat das größte Sparpaket in der Geschichte der Zweiten Republik präsentiert. Das war sicher extrem aufwendig. Aber es ist natürlich auch eine sehr große Regierung, muss man auch dazu sagen. Allein 7 Staatssekretäre ist eine beachtliche Anzahl. Und man hat ein bisschen den Eindruck, bis auf das Doppelbudget sind die abgetaucht. Wie weise ist denn das? Das höre ich wirklich von vielen Leuten. Wenn nur übrig bleibt, die sparen einfach nur. Die machen einfach ein Paket, das alle zahlen lässt und sonst ist nichts da.
Naja, ich glaube, wir haben teilweise auch schon darüber gesprochen, wenn du so ein Wochenende hast mit Song Contest und das überlagert alles, dann gibt es ja keine Aufmerksamkeit für Politik.
Ja, gut, aber es gab eine Zeit davor.
Ja, die Zeit davor war die Budgetrede am Dienstag und am Mittwoch.
Ja, es gab auch eine Woche davor.
Aber am Dienstag war die Budgetrede, am Mittwoch war die Debatte über das Budget im Parlament und hinterher war schon, was ja auch nicht automatisch bei Budgetreden der Fall ist, auch wieder so ein Runtergehen der Diskussion. Ich glaube, ich würde es ganz simpel sagen. Also erstmal die Aufgabe der Regierung ist jetzt mal zu arbeiten und nicht sozusagen permanent Schlagzeilen zu produzieren. Manchmal produziert man ja Schlagzeilen, ohne dass man es will. Das ist ja auch
aber man kann ja auch Reformen produzieren, zum Beispiel.
Ja, aber sozusagen, jetzt hast du jetzt vor allem mal die Situation, dass du in allen Ministerien flächendeckend sparen muss, da hast du sowieso Diskussionen genug, die vielleicht gar nicht die breite Öffentlichkeit erreichen, weil es immer auch nur auch sozusagen Diskussionen sind, die vielleicht auch einzelne Betroffene, ich denke sozusagen der Andreas Babel hat genug zu tun mit der Kritik der Filmindustrie, ja, nur als Beispiel, ja, aber die Kritik der Filmindustrie wird das breite Publikum nicht wirklich erreichen, weil sozusagen sie sind nicht die Betroffenen davon. Aber diese Diskussionen hast du und ich glaube, dass du aber generell in der Gesamtbevölkerung, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, so eine Situation hast. Erstens ist man müde von der Polarisierung der letzten Monate. Zweitens hat man jetzt dieses Sparpaket und du hast eine Diskussion darüber. Ja, wir wissen, dass das Budget aus dem Ruder gelaufen ist und dass der Konsolidierungspfad hart wird, das wissen alle Menschen. Man weiß gleichzeitig, man schaut sich das jetzt an und diskutiert, ist es gerecht, ist manches nicht gerecht, manches schon, könnte es noch gerechter sein. Die Leute sind im Überlegen. Ja. Die Opposition merkt auch, glaube ich, dass im Moment die Stimmung nicht danach ist, nach den großen, mit dem großen Holzhammer draufzuhauen. Und das alles führt dazu, dass es jetzt ein bisschen ruhiger zugeht.
Also ich bleibe dabei, es gibt ja noch Schattierungen zwischen großen Holzhammer und Sommerloch. Als Strategieberater würdest du der Koalition raten, auch zu versuchen, jetzt Reformen in die Wege zu leiten? Also proaktive Sachen, die nach was Positivem klingen?
Also die einzige Reform, von der sie die letzten 2 Wochen gesprochen haben, war die bei den Dienstwegen, und das genau von einem Sepp Schellhorn kommen, der bei den Dienstwegen mit seinen 2 Autos riesen Fettnäpfchen gemacht hat. Also aufwärmt ist nur Gulasch gut, aber Fettnäpfchen sollte man normalerweise kommunikativ nicht aufwärmen, hätte ich ihm gerade. Ich schätze den Sepp Schellhorn als Menschen sehr, aber das ist zurzeit echt die Neos sind schon ziemlich die Fettnäpfchenpartie in der Regierung. Und das die einzige Reform, die rüberkommen ist, also das werden die Zahlen vom Budget werden nicht halten, weil die Länder und Gemeinden sollen das gleiche Defizit machen in den nächsten 3 Jahren. Das wird sich nicht ausgehen, wenn man sich allein schaut, dass Wien, ich glaube, 1,7 Milliarden budgetiert hat und um die 3 Milliarden, wenn es gut läuft, machen wird. Also da ist ein Spread drinnen, das kann nicht halten, sagen auch alle Experten. Oder diese 15% Einsparungen in den Ministerien. Also jetzt hat das Innenministerium zum Beispiel, ich glaube, um die 80% Personalkosten. Die Beamten kriegen jetzt ein Gehaltsplus, das die vorherige Regierung ausgemacht hat. Da kann der Finanzminister nichts dafür. So, wie soll sich das mit 15% ausgehen? Das ist einfach nicht machbar, 15% im Innenministerium einzusparen. Das geht nicht, wenn gleichzeitig ein Gehaltsplus ist. Das sei jedem gegönnt, aber es geht sich einfach mit einer normalen Haushaltsrechnung nicht aus. Und dann schaue ich mir halt an, Sparpaket. Wir reden ja immer vom Sparpaket, aber Sparpaket heißt für mich nicht, wir geben heuer 8 Milliarden mehr aus als letztes Jahr. Das ist kein Einsparen. Wir erhöhen die Steuern- und Abgabenquote auf ein Rekordhoch. Wir geben mehr aus von 45%, wir geben mehr aus als Staat als in Hochzeiten von Corona. Also wenn das für mich Sparen ist, wir nehmen zweistellig mehr ein, an Einnahmen von Wirtschaft und Bürgern. Und gleichzeitig ist heute bekannt worden, dass Österreich das einzige Land der EU ist, wo das BIP sinkt, also in einer Rezession, das einzige Land, da kann man sich nicht auf die Umgebung ausreden, sondern alle anderen Länder haben wir Plus, wir sind die einzigen, die im Minus sind. Was macht der Kanzler und Vizekanzler und Außenministerin? Sie machen eine Pressekonferenz zum Thema Song Contest Gewinn. Also da sind schon die Prioritäten völlig, völlig verschoben worden und man hat bei den Österreichern den Eindruck, es gibt einfach so richtiges, also institutionalisierte Frustration. So, die Leute haben abgeschalten in vielen Dingen und wollen einfach nichts mehr hören.
Das hast du ja teilweise auch gemeint, dass die Leute so ein Bedürfnis haben, jetzt nach Friede, Freude, Eierkuchen oder keinen...
Weder würde ich die Frustrierte abschalten, noch Friede, Freude, Eierkuchen als Attribut dafür benutzen.
Aber die Polarisierung quasi runter... weil auch die FPÖ verhält sich ja im Schnitt ein bisschen, ja, der Herbert Kickl tut das Budget heftig kritisieren und so, aber man hat schon eher den Eindruck, dass auch die einen Gang zurückgeschaltet haben, oder?
Ja, oder ist die Resonanz halt auch andere? Ja? Also sozusagen, sie haben sich ja jetzt nicht zurückgehalten in der Budgetdebatte, sondern alles angeklagt, sozusagen nicht einmal mit einer geraden Linie. Die anderen haben angeklagt, wie schrecklich es ist, dass die Pensionen gekürzt werden, also sozusagen zum Beispiel im Hinblick auf diese Korridorpension und den Erheben des KV-Beitrags. Die anderen haben wiederum angeklagt, dass sie nicht ausreichend gekürzt werden, wie Herr Schiller und die Frau Kolm, die sozusagen viel schärfere Pensionsreformen haben wollen. Also sie haben eh alles versucht, aber es resoniert jetzt, glaube ich, nicht so ganz, weil ich glaube, die Bevölkerung ist jetzt nicht glücklich, aber wünscht sich endlich nach den Monaten der Lautstärke von Wahlkämpfen, das muss man ja dazu sagen, und dem Kampf, also wieder so etwas wie eine vernünftige Ruhe, ja? Dass die nicht das Blaue vom Himmel versprechen oder gar nichts schönreden, sondern sagen, das ist die Situation, das machen wir, um es zu lösen. Manches davon wird unangenehm. Wir glauben, dass es das Zielführende ist. Es gäbe auch noch anders, was zielführend wird. Also so wie zum Beispiel der Matterbauer rät. Ja? Und das führt dazu, glaube ich, dass es weder Friede, Freude, Eierkuchen noch Frustration gibt, sondern so eine Art von vielleicht neuer Ernsthaftigkeit, aber vor allem auch mal abwarten. Die Menschen haben jetzt mal, wollen sie das anschauen, wollen ihr eigenes Urteil ein bisschen sich dem Zeit geben.
Okay, einmal ganz kurz.
Ganz kurz nur, also ich glaube, dass die Leute nicht verstehen, wenn sie jetzt hören sollen, dass der EU-Beitrag, Nettobeitrag um über 1 Milliarde steigen soll, dass wir Flieger beschaffen, die doppelt so teuer sind wie andere Länder, die das kaufen, auch wenn sie ein bisschen besser ausgestattet sind, aber doppelt so teuer wie Nigeria, das ist dann schon schwierig zu erklären, dass man 1 Million für Nussbauern in Burkina Faso etc., 1 Million für Facharbeiterausbildung in China für die größte Konkurrenten haben und dann bei den Österreichern sparen oder und auch nicht bei den Asylwerbern berechtigt sparen, bei der Mindestsicherung, bei denen, die nicht arbeiten wollen, nicht sparen. Das sieht keiner ein. Das ist ungerecht.
Okay. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich gemeint habe. Du hast es jetzt auch schon runtergerattert, weil du merkst, dass sozusagen die Schallplatte nicht mehr verfängt. Und das ist es auch, glaube ich, auch ein bisschen. Genau so ist es einfach.
Danke, Herr Molepeschitz, danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.